Ramananda Rai fuhr fort. Brahma sprach: Mein lieber Herr, jene Gottgeweihten, die die unpersönliche Auffassung von der absoluten Wahrheit beiseite geworfen und daher aufgehört haben, empirische, philosophische Wahrheiten zu erörtern, sollten von selbstverwirklichten Gottgeweihten über deinen heiligen Namen, deine heilige Form, deine Spiele und deine Eigenschaften hören. Sie sollten vorbehaltlos den Prinzipien hingebungsvollen Dienstes folgen und von unzulässiger Sexualität, Glücksspiel, Berauschung und dem Schlachten von Tieren frei bleiben. Indem sie sich mit Körper, Worten und Geist völlig ergeben, können sie in jedem Ashram oder gesellschaftlichen Stand leben. Ja, du wirst von solchen Personen erobert, obwohl du immer unbezwingbar bist. Vers 68. An diesem Punkt antwortete Sri Chaitanya Mahaprabhu: Das ist in Ordnung, aber du kannst noch weiter über dieses Thema sprechen. Ramananda Rai antwortete darauf: Ekstatische Liebe zur höchsten Persönlichkeit Gottes ist die Essenz aller Vollkommenheit. Erläuterung: In diesem Zusammenhang sagt Srila Bhaktivinoda Thakur in seinem Amrita Pravaha Bhasya, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu, nachdem er Ramananda Rai angehört hatte, sagte: Eho hai age kaha ara. Dies bedeutet, dass dies der Vorgang ist, der im hingebungsvollen Dienst anerkannt ist. Aber es gibt noch etwas mehr als dieses. Deshalb bat Sri Chaitanya Mahaprabhu ihn, das zu erklären, was jenseits davon liegt. Nur die Pflichten aller Varnas und Ashramas auszuführen, ist nicht so gut, wie alle Ergebnisse seiner Tätigkeiten dem Herrn darzubringen. Wenn man alles fruchtbringende Tun aufgibt und sich dem Herrn vollständig ergibt, erreicht man zwar Dharma Tyaga, wo man die gesellschaftliche Ordnung aufgibt und sich dem Lebensstand der Entsagung zuwendet. Das ist gewiss besser. Besser jedoch als der Lebensstand der Entsagung ist die Kultivierung von Wissen vermischt mit hingebungsvollem Dienst. Trotzdem sind alle diese Tätigkeiten im Vergleich zu den Tätigkeiten der spirituellen Welt äußerlich. Es gibt in ihnen keine Spur reinen hingebungsvollen Dienstes. Reiner hingebungsvoller Dienst kann nicht durch empirische Philosophie erreicht werden, noch kann man Vollkommenheit nur durch gute Gemeinschaft erlangen. Hingebungsvoller Dienst durch Selbsterkenntnis ist ein anderes Thema. Er ist von fruchtbringendem Tun unberührt, denn man gibt die Ergebnisse seiner Tätigkeiten dem Herrn hin, indem man vorgeschriebene Pflichten aufgibt und in den Lebensstand der Entsagung eintritt. Solcher hingebungsvoller Dienst steht auf einer höheren Ebene als Bhakti, die mit empirischen philosophischen Spekulationen vermischt ist. Das wird von Srila Rupa Goswami in seinem Bhakti Rasamrita Sindhu in Klammer 1.1.11 bestätigt. Man soll dem höchsten Herrn Sri Krishna transzendalen liebenden Dienst wohlgesinnt und ohne einen Wunsch nach materiellem Profit oder Gewinn durch fruchtbringende Tätigkeiten oder philosophische Spekulation darbringen. Das nennt man reinen hingebungsvollen Dienst. Hingebungsvolle Tätigkeiten scheinen zwar manchmal auf der Novizenstufe unrein zu sein, doch auf der Reifenstufe sind sie von materiellem Tun völlig frei. Deshalb antwortete Ramananda Rai, nachdem er die letzte Feststellung Sri Chaitanya Mahaprabhus gehört hatte: Prema Bhakti Sarva Sadhya Sara. Sri Chaitanya Mahaprabhu akzeptierte diesen Vers in Klammer Jnane Praya Sam tatsächlich als das Grundprinzip der Vollkommenheit. Man muss sich in diesem Grundsatz üben, um weiter Fortschritt zu machen. Wenn man tatsächlich weiter fortschreitet, kommt man auf die Stufe ekstatischen liebevollen Dienstes für den Herrn. Diese erste Stufe nennt man technisch Sadhana Bhakti oder hingebungsvoller Dienst in Praxis. Das Ergebnis von Sadhana Bhakti muss ekstatische Liebe oder Anhaftung an die höchste Persönlichkeit Gottes sein, was man auch Prema Bhakti nennt. Auf der Novizenstufe beinhaltet Sadhana Bhakti Glauben, Gemeinschaft mit Gottgeweihten und die Ausübung hingebungsvollen Dienstes. Auf diese Weise wird man von allen unerwünschten Dingen befreit. Dann wird man im hingebungsvollen Dienst gefestigt und vergrößert seinen Wunsch, im hingebungsvollen Dienst zu handeln. So entwickelt man Anhaftung an den Herrn und seinen hingebungsvollen Dienst. Vers 69. Ramananda Rai fuhr fort: Solange es Hunger und Durst gibt, vermittelt uns Essen und Trinken ein Gefühl des Glücks. Wenn der Herr mit reiner Liebe verehrt wird, erwacht transzendale Glückseligkeit im Herzen des Gottgeweihten. Vers 70. Reinen hingebungsvollen Dienst im Krishna-Bewusstsein kann man nicht einmal dadurch erreichen, dass man in Hunderttausenden von Leben fromm handelt. Er kann nur erreicht werden, wenn man einen Preis bezahlt, nämlich starke Gier, ihn zu bekommen. Wenn er irgendwo erhältlich ist, muss man ihn ohne Zögern kaufen. Erläuterung: Die letzten beiden Verse findet man in der Padyavali in Klammer 13, 14 von Srila Rupa Goswami. Vers 69 bezieht sich auf hingebungsvollen Dienst im Glauben und Vers 70 bezieht sich auf hingebungsvollen Dienst, der aus starker Gier dargebracht wird. Der erste ist hingebungsvoller Dienst, der in Übereinstimmung mit den regulierenden Prinzipien dargebracht wird, und der zweite bezieht sich auf spontane, liebevollen Dienst für den Herrn, ohne äußere Anstrengung. Von nun an wird das Grundprinzip, auf dem die Gespräche zwischen Sri Chaitanya Mahaprabhu und Ramananda Rai aufbauen, spontaner, liebevoller Dienst für den Herrn sein. Die regulierenden Prinzipien, die sich nach den Unterweisungen der Shastras richten, sind insofern notwendig, als unser ursprüngliches, schlummerndes Krishna-Bewusstsein nicht spontan erweckt werden kann. Ein Beispiel spontaner Handlung ist das Strömen von Flüssen ins Meer. Nichts kann diesen Wasserfluss aufhalten. In ähnlicher Weise fließt unser schlummerndes Krishna-Bewusstsein, wenn es einmal erweckt ist, spontan und ohne Hindernis zu den Lotusfüßen Krishnas. Was immer Ramananda Rai von nun an sprechen wird, beruht auf spontaner Liebe und wird von Sri Chaitanya Mahaprabhu gebilligt. Der Herr wird ihm über dieses Thema mehr und mehr Fragen stellen. Vers 71. Nachdem der Herr bis zum Punkt der spontanen Liebe gehört hatte, sagte er: Das ist in Ordnung, aber wenn du mehr weißt, sage es mir bitte. Als Antwort sagte Ramananda Rai: Spontaner, liebevoller Dienst in einer dienenden Haltung, wie er zwischen Meister und Diener ausgetauscht wird, ist die höchste Vollkommenheit. Erläuterung: Spontaner, liebevoller Dienst für den Herrn wird hingebungsvoller Dienst mit einer engen Anhaftung zwischen Diener und Bedienten genannt. Diese enge Beziehung nennt man Mamata. Zwischen dem Diener und demjenigen, dem gedient wird, besteht ein Gefühl des Einsseins. Dieser Mamata beginnt mit Dasya Prema, oder Dienst, der dem Meister von seinem Diener dargebracht wird. Solange es eine solche Beziehung nicht gibt, ist der liebevolle Austausch zwischen dem Herrn und seinen Geweihten noch nicht wirklich gefestigt. Wenn der Gottgeweihte fühlt, der Herr ist mein Meister, und ihm Dienst darbringt, ist Krishna-Bewusstsein erwacht. Dieses gefestigte Bewusstsein steht auf einer höheren Ebene als nur das Wissen um Liebe zu Gott. Vers 72. Jemand wird gereinigt, wenn er einfach den heiligen Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes hört, deren Lotusfüße die heiligen Pilgerorte schaffen. Was bleibt daher jenen zu erreichen, die seine Diener geworden sind? Erläuterung: Dies ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 9.5.16. Und es ist ein eigenständiges Eingeständnis des großen Weisen Durvasya Muni. Durvasya Muni, ein Kastenbrahmana und großer Yogi, hasste Maharaj Ambarisha. Als er beschloss, Maharaj Ambarisha durch seine yogischen Kräfte zu bestrafen, wurde er von dem Sudarshan Chakra, der höchsten Persönlichkeit Gottes, gejagt. Als die Lage bereinigt war, sagte er: Wenn der heilige Name der höchsten Persönlichkeit Gottes von jemand gehört wird, wird diese Person sogleich geheiligt. Der höchste Herr ist der Meister der Gottgeweihten, und die Gottgeweihten gelangen unter seinem Schutz natürlicherweise in den Besitz aller seiner Reichtümer. Vers 73. Wenn man dir ständig dient, ist man von allen materiellen Wünschen befreit und hat vollkommenen Frieden erlangt. Wann werden wir uns als deine beständigen, ewigen Diener beschäftigen und immer Freude empfinden, weil wir solch einen vollkommenen Meister haben? Erläuterung: Dies ist eine Aussage des großen Heiligen und Geweihten Yamuna Acharya in seinem Stotra Ratna in Klammer 43. Vers 74. Als der Herr dies von Ramananda Rai hörte, bat er ihn wieder, noch einen Schritt weiter zu gehen. Als Antwort sagte Ramananda Rai: Liebevoller Dienst, der Krishna in Brüderlichkeit dargebracht wird, ist die höchste Vollkommenheit. Erläuterung: Solange dem Herrn in der Meister-Diener-Beziehung liebevoller Dienst dargebracht wird, besteht gewisse Ehrfurcht. denn trotz der engen Vertrautheit des Selbstinteresses fürchtet der Diener den Meister immer. Auf dieser Stufe hat der Diener vor dem Meister Furcht und achtet ihn. Wenn der Gottgeweihte weiter fortgeschritten ist, hat er nichts zu befürchten. Er betrachtet den Herrn und sich selbst als ebenbürtig. Dann ist der Gottgeweihte der vollen Überzeugung, Sri Krishna sei ein Freund und könne überhaupt nicht unzufrieden sein, wenn er ihn als gleichgestellt behandelt. Dieses Verständnis nennt man Vishramba, das heißt frei von einer achtungsvollen Haltung. Wenn diese Haltung gewählt wird, wird sie zu Sakya Prema oder Liebe zu Gott in Freundschaft. Auf dieser Stufe besteht zwischen dem Herrn und dem Gottgeweihten das entwickelte Bewusstsein der Gleichheit. Vers 75. Diejenigen, die sich mit Selbsterkenntnis beschäftigen, wissen den Brahman-Glanz des Herrn zu würdigen. Und diejenigen, die hingebungsvollen Dienst ausführen, indem sie die höchste Persönlichkeit Gottes als Meister ansehen, sowie diejenigen, die in der Gestalt Mayas leben und den Herrn für einen gewöhnlichen Menschen halten, können nicht verstehen, dass bestimmte hochgestellte Persönlichkeiten, nachdem sie große Mengen frommer Werke angesammelt hatten, jetzt mit dem Herrn in Freundschaft als Gurdenjungen spielen. Erläuterung: Diese ist eine Aussage, die Shukadev Goswami im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.12.11 machte, als er das große Glück der Kuhhirtenjungen bewunderte, die mit Krishna am Ufer der Yamuna spielten und aßen. Vers 76. Der Herr sprach: Diese Feststellung ist sehr gut, doch bitte gehe noch weiter. Darauf antwortete Ramananda Rai: Liebevoller Dienst für den Herrn in der elterlichen Beziehung ist die höchste Stufe der Vollkommenheit. Erläuterung: Die Stufe liebevollen Dienstes für den Herrn in elterlicher Zuneigung ist eine fortgeschrittene Stufe der Liebe in Brüderlichkeit. In der brüderlichen Beziehung gibt es einen Sinn der Gleichheit. Doch wenn dieser Sinn der Gleichheit an Zuneigung zunimmt, erreicht man die Ebene elterlicher Liebe. In diesem Zusammenhang wird der folgende Vers aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10.8.46 angeführt, in dem Shukadev Goswami seine Wertschätzung der starken Liebe Nanda Maharaj und Mutter Yashodas zu Krishna zum Ausdruck bringt. Vers 77. Ramananda Rai fuhr fort: O Brahmana, was für fromme Werke vollbrachte Nanda Maharaj, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna als seinen Sohn bekam? Und was für fromme Werke führte Mutter Yashoda aus, dass die absolute höchste Persönlichkeit Gottes Krishna sie Mutter nannte und an ihren Brüsten saugte? Vers 78. Die Gunst, die Mutter Yashoda von Sri Krishna, dem Gewährer von Befreiung, zuteil wurde, war niemals von Brahma oder Shiva und noch nicht einmal von der Glücksgöttin, die immer an der Brust der höchsten Persönlichkeit Gottes Vishnu weilt, erreicht worden. Erläuterung: Dies ist eine Aussage aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10.9.20. Krishna erklärt sich bereit, von Mutter Yashoda gefesselt zu werden, nachdem sie den Versuch, Krishna mit Stricken zu binden, aufgegeben hatte. Dies ist eine weitere Wertschätzung Shukadev Goswamis in seiner Erzählung von den Spielen Krishnas, die er Maharaj Parikshit vortrug. Vers 79. Der Herr sprach: Deine Feststellungen werden gewiss jedes Mal besser, doch es gibt noch einen anderen transzendentalen Wohlgeschmack, der sie alle übertrifft, und du kannst von diesen als dem höchsten aller sprechen. Darauf erwiderte Ramananda Rai: Ehrliche Anhaftung an Krishna ist die höchste Stellung in Liebe zu Gott. Erläuterung: Im Allgemeinen fehlt es Liebe zu Gott an der Vertrautheit des Besitzgefühls. Im Falle der Liebe in Dienertum fehlt es an Vertrauen. In der brüderlichen Beziehung fehlt es an verstärkter Zuneigung, doch wenn diese Zuneigung in der elterlichen Beziehung zunimmt, fehlt es trotzdem immer noch an vollständiger Freiheit. Wenn man jedoch eine ehrliche Geliebte Krishnas wird, ist alles, was in den anderen Beziehungen fehlt, vollständig manifestiert. Auf der ehrlichen Stufe fehlt es der Liebe zu Gott an nichts. Die Zusammenfassung des Verses ist, dass elterliche Liebe zu Gott gewiss höher steht als brüderliche Liebe und dass ehrliche Liebe noch höher steht. Erst als Sri Chaitanya Mahaprabhu Ramananda Rai bat, weiterzugehen, kam er zu dem Punkt der ehrlichen Beziehung, die die höchste Stufe der Vollkommenheit in transzendentaler Liebe ist. Vers 80. Als Sri Krishna mit den Gopis im Rasa-Lila tanzte, wurden die Gopis von den Armen des Herrn umfangen. Diese transzendale Gunst wurde niemals der Glücksgöttin oder den anderen Gefährtinnen in der spirituellen Welt zuteil. Ja, so etwas hätten sich nicht einmal die schönsten Mädchen der himmlischen Planeten, deren körperlicher Glanz und Duft der Lotusblume gleicht, vorgestellt. Ganz zu schweigen von weltlichen Frauen, die nur nach materiellen Maßstäben sehr schön sind. Erläuterung: Dieser Vers in Klammer Srimad Bhagavatam 10.47.60 wurde von Uddhava gesprochen, als er Sri Vrindavan besuchte, um den Gopis eine Botschaft Krishnas zu überbringen. Uddhava blieb in Vrindavan, um zu sehen, was die Gopis dort taten. Als er die ekstatische Liebe zu Krishna in Trennung sah, die die Gopis zeigten, schätzte er ihre höchste Liebe und drückte daher seine Gefühle in diesen Vers aus. Er gab zu, dass das Glück der Gopis nicht einmal mit dem Glück der Glücksgöttin, ganz zu schweigen von dem der schönen Mädchen auf den himmlischen Planeten, verglichen werden konnte. Vers 81. Aufgrund der Trennungsgefühle der Gopis erschien Sri Krishna plötzlich unter ihnen in gelben Gewändern und mit einer Blumengirlande geschmückt. Sein Lotusgesicht lächelte und er wirkte direkt auf den Geist des Liebesgottes anziehend. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10.32.2. Als der Rasa-Tanz stattfand, verschwand Krishna plötzlich. Und da wurden die Gopis durch die Trennung von ihm und ihre starke Liebe zu ihm so überwältigt, dass Krishna gezwungen war, wieder vor ihnen zu erscheinen. Vers 82. Es gibt verschiedene Mittel und Wege, wie man die Gunst Sri Krishnas erreichen kann. Alle diese transzendalen Vorgänge werden vom Standpunkt vergleichsweiser Wirklichkeit aus untersucht werden. Vers 83. Es ist wahr, dass jede Beziehung, die ein bestimmter Gottgeweihter zum Herrn hat, die beste für ihn ist. Doch wenn wir alle verschiedenen Methoden von einem neutralen Standpunkt aus untersuchen, können wir verstehen, dass es höhere und niedere Grade der Liebe gibt. Erläuterung: In diesem Zusammenhang erklärt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass dieser Vers nicht die launenhafte Erfindung neuer Methoden der Liebe zu Gott rechtfertigt. Solche Erfindungen können nicht als hervorragend betrachtet werden. Ja, solche Hirngespinste werden in diesen Versen nicht empfohlen. Srila Rupa Goswami hat im Bhakti Rasamrita Sindhu in Klammer 1.2.101 erklärt: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Akantiki Harer Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. Er erwähnt in diesem Vers eindeutig, dass man sich auf die vedischen Schriften und andere Ergänzungsschriften beziehen und die Schlussfolgerungen der Veden folgen muss. Eine erfundene, hingebungsvolle Haltung verursacht im transzendalen Reich nur Störungen. Wenn jemand, der zu sehr am Familienleben haftet, sich dem Srimad Bhagavatam oder Krishna-Bewusstsein zuwendet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist seine Tätigkeit zweifellos ein Vergehen. Man sollte kein Kastenguru werden und zum Nutzen weltlicher Kunden Mantras verkaufen. Noch sollte man Schüler werden, um für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. All diese Tätigkeiten sind Vergehen. Man sollte auch nicht seinen Lebensunterhalt verdienen, indem man eine berufsmäßige Musikgruppe bildet, um gemeinsames Chanten durchzuführen. Noch sollte man hingebungsvollen Dienst ausführen, wenn man an weltlicher Gesellschaft, Freundschaft und Liebe haftet. Auch sollte man nicht von sogenannten gesellschaftlichen Umgangsformen abhängig sein. All das ist gedankliche Spekulation. Keines dieser Dinge kann mit unverfälschten, hingebungsvollen Dienst verglichen werden. Niemand kann unverfälschten, hingebungsvollen Dienst oder Krishna-Bewusstsein mit weltlichen Tätigkeiten vergleichen. Es gibt viele unbefugte Gruppen, die vorgeben, zum Chaitanya-Kult zu gehören, und einige sind bekannt als Aula, Baula, Kardambaja, Neda, Darveja, Sani, Shakibeki, Smarta, Chata Gosani, Ativadi, Kutadhari und Gauranga Nagari. Darüber hinaus gibt es noch jene, die die Meinung der Kasten Goswamis zu solchen Gruppen als echt beraten und ihre Meinung mit den der sechs Goswamis unter der Führung Sri Rupas und Sri Sanatans vergleichen. Das ist eine andere Art des Betrugs. Es gibt auch Nicht-Gottgeweihte, die unautorisierte Lieder verfassen, die verschiedene Tempel um des Geldes willen errichten, die die Bildgestalt Gottes als Priester verehren und ein Gehalt dafür bekommen, die Kasten-Brahmanentum als das Ein und Alles betrachten und die den Wert eines reinen Vaishnava nicht kennen. Im Grunde sind die Kasten-Brahmanas der Smarta-Gemeinde den Prinzipien des Sattvata-Pancharatra feindlich gesinnt. Darüber hinaus gibt es noch viele Mayavadis und jene, die zu sehr dem materiellen Sinnengenuss verhaftet sind. Keiner von diesen kann mit jemand verglichen werden, der ausschließlich damit beschäftigt ist, Krishna-Bewusstsein zu predigen. Jeder Krishna-bewusste Mensch ist ständig bemüht, verschiedene transzendale Dinge in den Dienst des Herrn zu stellen. Solchen Gottgeweihter entsagt allen materialistischen Genuss und weiht sich vollständig dem Dienst seines spirituellen Meisters und Sri Chaitanya Mahaprabhus. Er mag ein vollkommener Zölibatär, ein eingeschränkter Haushälter, ein regulierter Vanaprastha oder ein Tridandi-Sanyasi im Lebensstand der Entsagung sein. Das ist unerheblich. Pseudo-Transzendentalisten und reine Gottgeweihte können nicht miteinander verglichen werden. Noch kann man einwenden, jeder könne seinen eigenen Weg der Verehrung erfinden. Um zu erklären, warum der obige Vers präsentiert wurde, ist es notwendig, die vergleichsweisen Positionen der transzendalen Rasas, welche als Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya und Madhurya bekannt sind, zu erklären. Alle diese Rasas oder Wohlgeschmäcker befinden sich auf der transzendalen Ebene. Reine Gottgeweihte suchen bei einem von ihnen Zuflucht und machen so im spirituellen Leben Fortschritte. Im Grunde kann man bei diesen spirituellen Rasas nur dann Zuflucht suchen, wenn man von materieller Anhaftung völlig unverunreinigt ist. Wenn man von materieller Anhaftung völlig frei ist, erwachen die Gefühle transzendaler Rasas im Herzen des Gottgeweihten. Das ist Svarupa Siddhi oder die Vollkommenheit seiner ewigen Beziehung zum höchsten Herrn. Svarupa Siddhi, die ewige Beziehung zum höchsten Herrn, befindet sich in einem dieser transzendentalen Rasas. Jeder von ihnen ist so vollkommen wie der andere. Wenn jedoch ein unvoreingenommener Mensch eine vergleichsweise Studie vornimmt, kann er erkennen, dass der Rasa des Dienertums besser ist als der Rasa der Neutralität. Der Rasa der Brüderlichkeit ist besser als der Rasa des Dienertums. In ähnlicher Weise ist der Rasa des Elternschaft besser als der der Brüderlichkeit. Über all diesen Rasa steht der Rasa der ehelichen Liebe. In dies befinden all diese Rasas auf der spirituellen Welt auf der gleichen Ebene, weil alle diese Beziehungen der Vollkommenheit in Liebe einen Mittelpunkt haben, Krishna. Diese Rasas können nicht mit den Gefühlen verglichen werden, die man in der Verehrung eines Halbgottes empfinden mag. Krishna ist einer, doch die Halbgötter sind verschiedene. Sie sind materiell. Liebe zu Krishna kann nicht mit materieller Liebe zu verschiedenen Halbgöttern verglichen werden. Weil sich Mayavadis auf der materiellen Ebene befinden, empfehlen sie die Verehrung Shivas oder Durgas und sagen, die Verehrung Kalis und Krishnas sei ein und dasselbe. Auf der spirituellen Ebene gibt es jedoch keine Halbgötterverehrung. Der einzig verehrenswerte Gegenstand ist Krishna. Obwohl es daher keinen Unterschied zwischen einem Gottgeweihten in Shantaras oder Dasyaras oder Vatsalyaras und Madhuryaras gibt, kann man dennoch eine Vergleichsstudie der Stärke der Liebe in diesen verschiedenen transzendalen Stellungen machen. Zum Beispiel kann man sagen, dass Dasyaras besser ist als Shantaras, aber trotzdem gibt es in beiden transzendale Liebe zu Gott. In ähnlicher Weise können wir urteilen, dass Liebe zu Gott in Brüderlichkeit besser ist als Liebe zu Gott in Neutralität oder Dienertum. In ähnlicher Weise ist Liebe zu Gott in elterlicher Zuneigung besser als Liebe in Brüderlichkeit. Und wie zuvor gesagt wurde, ist die Liebe zu Gott im ehrlichen Rasa höher als die im elterlichen Rasa. Die Analyse der verschiedenen Arten von Gottesliebe muss von sachkundigen Acharyas vorgenommen werden, die alles über hingebungsvollen Dienst auf der transzendentalen Ebene wissen. Unglückseligerweise versuchen unerfahrene und unbefugte Menschen in der materiellen Welt, die die Transzendentalstellung reiner Liebe nicht verstehen, einen materiellen Fehler in diesem transzendentalen Vorgang zu finden. Dies ist nichts weiter als eine Unverschämtheit seitens spirituell unerfahrener Menschen. Solches Fehlerfinden ist für weltliche Streithähne charakteristisch. Vers 84. Zunehmende Liebe wird in verschiedenen Geschmäckern erfahren. wobei einer dem anderen folgt, aber jene Liebe, die den höchsten Geschmack in der allmählichen Aufeinanderfolge von Wünschen hat, manifestiert sich in der Form ehrlicher Liebe. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus Srila Rupa Goswamis Bhakti Rasamrita Sindhu in Klammer 2.5.38 und er erscheint auch im vierten Kapitel des Adi Lila als Vers 45. Vers 85. Es gibt eine allmähliche Reihenfolge der Verbesserung in transzendentalen Rasas, von den anfänglich bis zu den späteren. In jedem folgenden Rasa sind die Eigenschaften der vorangegangenen Rasas enthalten, wobei man zwei, dann drei und schließlich fünf vollständig Eigenschaften zählt. Vers 86. So wie die Eigenschaften zunehmen, so nimmt auch der Geschmack in jedem einzelnen Rasa zu. Folglich sind die Eigenschaften, die man in Shanta Ras, Dasya Ras, Sakya Ras und Vatsalya Ras findet, alle in ehrlicher Liebe, in Klammer Madhurya Ras, sichtbar. Vers 87. Die Eigenschaften in den materiellen Elementen Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde nehmen durch einen allmählichen Vorgang von einer Eigenschaft zu zwei, zu drei nacheinander zu. Und auf der letzten Stufe im Element Erde sind alle fünf Eigenschaften vollständig sichtbar. Vers 88. Die vollständige Erlangung der Lotusfüße Sri Krishnas wird durch Liebe zu Gott, besonders Madhurya Ras oder ehrliche Liebe, ermöglicht. In der Tat, Sri Krishna ist von diesem Standard der Liebe gefangen. Das wird auch im Srimad Bhagavatam bestätigt. Erläuterung: Um die höchste Eigenschaft ehrlicher Liebe zu erklären, gibt Srila Krishnadas Kaviraj Goswami das Beispiel der materiellen Elemente Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Im Äther, in Klammer Raum, gibt es die Eigenschaft des Klangs. In ähnlicher Weise gibt es in der Luft die Eigenschaften Klang und Berührung. Im Feuer gibt es die Eigenschaften Klang, Berührung und Form. Im Wasser gibt es vier Eigenschaften: Klang, Berührung, Form und Geschmack. Schließlich gibt es in der Erde alle fünf Eigenschaften: Klang, Berührung, Form, Geschmack und auch Geruch. Nun kann man sehen, dass die Eigenschaft des Äthers in allem ist, nämlich in Luft, Feuer, Wasser und Erde. In der Erde können wir alle Eigenschaften der materiellen Natur finden. Das Gleiche ist auch auf den als Madhurya Rasa oder ehrliche Liebe bekannten Rasa anwendbar. In ehrlicher Liebe gibt es die Eigenschaften der Neutralität, des Dienertums, der Brüderlichkeit und des Elterntums, sowie der ehrlichen Liebe selbst. Die Schlussfolgerung lautet, dass der Herr durch ehrliche Liebe vollständig zufrieden ist. Ehrliche Liebe, in Klammer Madhurya Rasa, ist auch als Sringada Rasa bekannt. Es ist die Schlussfolgerung des Srimad Bhagavatam, dass sich der höchste Herr in der vollständigen Verbindung liebevollen Dienstes für ihn, nämlich in ehrlicher Liebe, voll bereit erklärt, unter der Herrschaft des Gottgeweihten zu sein. Die höchste Form ehrlicher Liebe wird von Srimati Radharani repräsentiert. Deshalb können wir in den Spielen von Radha und Krishna sehen, dass Krishna immer dem Einfluss Srimati Radharanis unterliegt. Vers 89. Sri Krishna sagte zu den Gopis: Das Mittel, meine Gunst zu erlangen, ist liebevoller Dienst für mich. Und glücklicherweise seid ihr alle auf diese Weise tätig. Jene Lebewesen, die mir Dienst darbringen, sind geeignet, zur spirituellen Welt befördert zu werden und ein ewiges Leben in Wissen und Glückseligkeit zu erlangen. Erläuterung: Die Erfüllung des menschlichen Lebens ist in diesem Vers des Srimad Bhagavatam in Klammer 10.82.45 zusammengefasst. Es gibt in diesem Vers zwei wichtige Wörter: Bhakti, in Klammer hingebungsvoller Dienst, und Amritava, in Klammer ewiges Leben. Das Ziel des menschlichen Lebens besteht darin, die natürliche Stellung ewigen Lebens zu erreichen. Dieses ewige Leben kann nur durch hingebungsvollen Dienst erreicht werden. Vers 90. Sri Krishna hat für alle Zeit sein festes Versprechen gegeben. Wenn jemand ihm Dienst darbringt, gibt Krishna ihm dementsprechend eine gleiche Menge Erfolg im hingebungsvollen Dienst für den Herrn. Erläuterung: Es ist eine völlig falsche Vorstellung, dass man Krishna in einer beliebigen Form oder in jeder Art verehren und trotzdem das gleiche Ergebnis erlangen kann, indem man die Gunst des Herrn empfängt. Dies ist eine Entscheidung, die grobmaterialistische Menschen getroffen haben. Im Allgemeinen sagen solche Menschen, man könne seinen eigenen Weg der Verehrung des höchsten Herrn einschlagen und jede Art der Verehrung genüge, um sich der höchsten Persönlichkeit Gottes zuzuwenden. Zweifellos gibt es verschiedene Mittel, um verschiedene Ergebnisse in fruchtbringendem Tun, spekulativem Wissen, mystischen Yoga und der Enthaltung zu erlangen. Grobe Menschen sagen daher, man könne die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes erreichen, wenn man irgendeine dieser Methoden anwende. Sie behaupten, es sei gleichgültig, was für eine Methode man anwende, und geben folgendes allgemeines Beispiel. Wenn man an einem bestimmten Ort ankommen möchte, gibt es viele Wege, die dorthin führen, und man kann auf jeden dieser Wege an diesen Ort kommen. In ähnlicher Weise sagen diese groben Materialisten, gäbe es verschiedene Wege, die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erlangen. Sie behaupten, man könne die höchste Persönlichkeit Gottes als die Göttin Durga, die Göttin Kali, Shiva, den Halbgott Ganesha, Sri Ramachandra, Krishna, das unpersönliche Brahman oder was auch immer betrachten, und man könne den Namen des Herrn auf jede beliebige Weise und in jeder Form chanten und letztlich mit ihm eins werden. Solche Materialisten behaupten, das Ergebnis sei das gleiche. Sie sagen auch, dass ein Mensch verschiedene Namen haben kann, dass er aber antworten wird, wenn man ihn mit einem dieser Namen rufe. Deshalb behaupten sie, es sei nicht notwendig, den Hare Krishna Mantra zu chanten. Wenn man den Namen von Kali, Durga, Shiva, Ganesha oder jemand anderes chante, sei das Ergebnis dasselbe. Solche Behauptungen, die von gedanklichen Spekulanten aufgestellt werden, sind für gedankliche Spekulanten ohne Zweifel sehr angenehm. Aber diejenigen, die tatsächlich Wissen besitzen, stimmen solchen Schlussfolgerungen, die gegen die Autoritäten der Shastras vorstoßen, nicht zu. Ein echter Acharya wird solch eine Schlussfolgerung zweifellos nicht anerkennen. Krishna selbst sagt eindeutig in der Bhagavad Gita in Klammer 9.25: Yanti Deva Vrata Devan Pitrin Yanti Pitri Vrataha Bhutani Yanti Bhute Jaya Yanti Mat Ya Chino Pimam. Diejenigen, die die Halbgötter verehren, werden unter den Halbgöttern geboren werden. Diejenigen, die die Geister und Gespenster verehren, werden unter solchen Wesen geboren werden. Diejenigen, die die Vorfahren verehren, gehen zu den Vorfahren, und diejenigen, die mich verehren, werden mit mir leben. Nur die Geweihten des Herrn können in sein Königreich Einlass bekommen, nicht die Halbgottverehrer, Karmis, Yogis und andere. Ein Mensch, der den Wunsch hat, zu den himmlischen Planeten erhoben zu werden, verehrt verschiedene Halbgötter, und die materielle Natur mag es gefallen, solche Geweihten ihre ersehnten Positionen anzubieten. Also gibt es die materielle Natur einen Charakter, durch den sie ihre Zuneigung zu verschiedenen Arten von Halbgöttern vergrößern. In der Bhagavad Gita heißt es jedoch, dass die Halbgottverehrung für Menschen bestimmt ist, die ihre ganze Intelligenz verloren haben. Diejenigen, deren Denken durch materielle Wünsche verzerrt ist, ergeben sich Halbgöttern und folgen bestimmten Regeln und Vorschriften der Verehrung, die sie nach ihrem jeweiligen Wesen richten. In Klammer Bhagavad Gita 7.20. Obwohl man zu den himmlischen Planeten erhoben werden kann, sind die Ergebnisse einer solchen Segnung begrenzt. Menschen von geringer Intelligenz verehren die Halbgötter, und ihre Früchte sind begrenzt und zeitweilig. Diejenigen, die die Halbgötter verehren, gehen zu den Planeten der Halbgötter. Doch meine Geweihten erreichen letztlich meinen höchsten Planeten, in Klammer Bhagavad Gita 7.23. Zu den himmlischen Planeten oder anderen materiellen Planeten erhoben zu werden, bedeutet nicht, ein ewiges Leben des Wissens und der Glückseligkeit zu erlangen. Am Ende der materiellen Welt werden auch alle Errungenschaften materieller Erhebung enden. Wie Krishna an einer anderen Stelle in der Bhagavad Gita sagt, werden nur diejenigen, die sich in seinem liebevollen, hingebungsvollen Dienst betätigen, in die spirituelle Welt eingelassen und kehren zu Gott zurück, andere nicht. Man kann den Herrn, die höchste Persönlichkeit Gottes, nur durch hingebungsvollen Dienst so verstehen, wie er ist. Und wenn man in vollem Bewusstsein vom höchsten Herrn durch solche Hingabe handelt, kann man in das Königreich Gottes eintreten. In Klammer Bhagavad Gita 18.55. Unpersönlichkeitsphilosophen können die höchste Persönlichkeit Gottes nicht verstehen. Deshalb ist es ihnen nicht möglich, in das spirituelle Königreich Gottes einzutreten und nach Hause zu Gott zurückzukehren. Tatsächlich ist es so, dass man durch verschiedene Mittel verschiedene Ergebnisse bekommt. Es ist nicht so, dass alle Errungenschaften ein und dasselbe sind. Diejenigen, die an den vier Prinzipien Dharma, Artha, Karma und Moksha interessiert sind, können nicht mit denen verglichen werden, die sich für den unverfälschten, hingebungsvollen Dienst des Herrn interessieren. Im Srimad Bhagavatam heißt es daher: Indem dieses Bhagavad Purana alle religiösen Tätigkeiten, die materielle Beweggründe haben, ablehnt, verkündet es die höchste Wahrheit, die jenen Gottgeweihten verständlich ist, die reinen Herzen sind. Die höchste Wahrheit ist Wirklichkeit, die zum Wohl aller von Illusion unterschieden ist. Diese Wahrheit entwurzelt die dreifachen Leiden. Das schöne Bhagavatam, das der große Weise Sri Vyasadeva verfasste, genügt in sich zur Gotteserkenntnis. Sobald man die Botschaft des Bhagavatam aufmerksam und unterwürfig hört, entwickelt man Anhaftung an den höchsten Herrn. In Klammer Srimad Bhagavatam 1.1.2. Diejenigen, die nach Befreiung streben, versuchen in das unpersönliche Brahman einzugehen. Für diesen Zweck vollziehen sie ritualistische religiöse Zeremonien. Doch das Srimad Bhagavatam betrachtet solche Zeremonien als eine Art Betrug. In der Tat können solche Menschen noch nicht einmal davon träumen, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Ziel von Dharma, Artha, Karma und Moksha und dem Ziel des hingebungsvollen Dienstes. Die Göttin Durga ist die Oberaufseherin der materiellen Welt, die aus materiellen Elementen besteht. Die Halbgötter sind nur verschiedene Direktoren, die damit beauftragt sind, die verschiedenen Abteilungen materieller Tätigkeiten zu überwachen, und sie stehen unter dem Einfluss der gleichen materiellen Energie. Krishnas innere Kräfte jedoch haben mit der Schöpfung der kosmischen materiellen Welt nichts zu tun. Die spirituelle Welt und alle spirituellen Tätigkeiten finden unter der Aufsicht der inneren spirituellen Energie statt, und solche Tätigkeiten werden von Yogamaya, der spirituellen Energie, ausgeführt. Yogamaya ist die spirituelle oder innere Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Diejenigen, die daran interessiert sind, zur spirituellen Welt erhoben zu werden und sich im Dienst des Herrn betätigen, erreichen unter der Herrschaft Yogamayas spirituelle Vollkommenheit. Diejenigen, die an materieller Erhebung interessiert sind, beschäftigen sich mit ritualistischen religiösen Zeremonien und wirtschaftlicher Entwicklung, um Sinnenbefriedigung zu erlangen. Letztlich versuchen sie, in das unpersönliche Dasein des Herrn einzugehen. Solche Menschen werden im Allgemeinen zu Unpersönlichkeitsanhängern. Sie sind daran interessiert, Shiva oder die Göttin Durga zu verehren, doch ihr Lohn ist hundertprozentig materialistisch. Dem Beispiel der Gopis folgend, verehren die Gottgeweihten manchmal die Göttin Katyayani, doch verstehen sie, dass Katyayani eine Inkarnation Yogamayas ist. Die Gopis verehren Katyayani oder Yogamaya, um Krishna zum Gemahl zu bekommen. Auf der anderen Seite heißt es in der Sapta Shati Schrift, dass ein Kshatriya König namens Suratha und ein reicher Vaishya namens Samadhi die materielle Natur in der Form der Göttin Durga verehrten, um materielle Vollkommenheit zu erreichen. Wenn man versucht, die Verehrung Yogamayas mit der Verehrung Mahamayas zu vermengen, indem man beide als ein und dasselbe betrachtet, zeigt man nicht sehr viel Intelligenz. Die Vorstellung, alles sei eins, ist eine Art Torheit, der sich jene ergeben, die nicht viel Gehirnsubstanz haben. Toren und Halunken sagen, die Verehrung Yogamayas und Mahamayas sei dasselbe. Diese Schlussfolgerung ist nur das Ergebnis gedanklicher Spekulation und hat keine praktische Auswirkung. In der materiellen Welt gibt man manchmal eine völlig wertlose Sache einen Titel. In Bengalen nennt man dies einem blinden Kind den Namen Padmalochana, Lotusäugiger, geben. Man mag ein blindes Kind törichterweise Padmalochana nennen, doch hat solch ein Name überhaupt keine Bedeutung. In der spirituellen Welt ist der absolute Herr mit seinen Namen, seinem Ruhm, seiner Gestalt, seinen Eigenschaften und seinen Spielen immer identisch. Diese Identität ist in der materiellen Welt, wo der Name einer Person von der Person selbst verschieden ist, unmöglich. Der höchste Herr hat viele heilige Namen, wie Paramatma, Brahman und der Schöpfer. Doch jemand, der den Herrn als Schöpfer verehrt, kann nicht die Beziehung zwischen einem Geweihten und dem Herrn in den fünf Arten transzendentaler Rasas verstehen, noch kann er den Herrn als Krishna verstehen. Man kann die sechs transzendentalen Reichtümer des Herrn nicht einfach dadurch verstehen, dass man die höchste Persönlichkeit Gottes als unpersönliches Brahman versteht. Die unpersönliche Erkenntnis der absoluten Wahrheit ist zweifellos transzendental. Doch bedeutet dies nicht, dass man die Satchit-Ananda-Vigraha, dass man die Satchit-Ananda-Gestalt des Herrn verstehen kann. In ähnlicher Weise ist die Paramatma-Erkenntnis ebenfalls ein unvollständiges Verständnis von der absoluten Wahrheit. Die vollständige Erweiterung der absoluten Wahrheit im Herzen eines jeden ist der Paramatma-Aspekt des Herrn. Ein Geweihter der Persönlichkeit Gottes Narayana kann die transzendentalen anziehend wirkenden Merkmale Krishnas nicht tatsächlich verstehen. Auf der anderen Seite hält der Geweihte Krishnas, der an dem erhabenen, anziehend wirkenden Aspekt des Herrn haftet, Narayana nicht für sehr wichtig. Als die Gopis manchmal Krishna in der Form von Narayana sahen, fühlten sie sich zu ihm nicht sehr hingezogen. Die Gopis sprachen Krishna niemals als Rukmini Ramana an. Krishnas Geweihte in Vrindavan reden ihn als Radha Raman, Nanda Nandana und Yashoda Nandana an, jedoch nicht als Vasudeva Nandana oder Devaki Nandana. Obwohl nach materieller Vorstellung Narayana, Rukmini Ramana und Krishna ein und derselbe sind, kann man in der spirituellen Welt den Namen Krishna nicht anstelle von Rukmini Ramana oder Narayana gebrauchen. Wenn man dies aus mangelndem Wissen tut, wird sein Rasa mit dem Herrn spirituell fehlerhaft und heißt Rasa Basya, ein sich überschneidend transzendentaler Rasas. Der fortgeschrittene Gottgeweihte, der die transzendentalen Aspekte des Herrn tatsächlich erkannt hat, wird nicht den Fehler begehen, eine Rasa-Basis-Situation zu schaffen, indem er einen Namen für einen anderen benutzt. Durch den Einfluss des Kali-Yuga gibt es viele Rasa-Basas im Namen von Extravaganz und Freidenkertum. Solcher Fanatismus wird von reinen Gottgeweihten nicht sehr geschätzt. Vers 91. Wie Sri Krishna in der Bhagavad Gita in Klammer 4.11 sagt: Alle belohne ich in dem Maße, wie sie sich mir ergeben. Jeder folgt in jeder Hinsicht meinem Pfad, o Sohn Britas. Vers 92. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 10.32.22 heißt es, dass Sri Krishna den hingebungsvollen Dienst im Madhurya Rasa nicht im gleichen Verhältnis erwidern kann. Deshalb bleibt er solchen Gottgeweihten immer ein Schuldner. Vers 93. Als die Gopis durch Sri Krishnas Abwesenheit vom Rasa Lila unzufrieden wurden, kehrte Krishna zu ihnen zurück und sagte: Meine lieben Gopis, unsere Begegnung ist zweifellos von allen materiellen Verunreinigungen frei. Ich muss gestehen, dass es mir selbst in vielen Leben unmöglich wäre, meine Schuld an euch zurückzuzahlen, denn ihr habt die Fesseln all des Familienlebens durchtrennt, nur um zu mir zu kommen. Folglich bin ich unfähig, euch dies zurückzuzahlen. Seid deshalb bitte mit euren ehrlichen Handlungen in dieser Hinsicht zufrieden. Vers 94. Obwohl Krishnas unvergleichliche Schönheit die höchste Süße der Liebe zu Gott ist, nimmt seine Lieblichkeit unbegrenzt zu, wenn er sich in der Gemeinschaft der Gopis aufhält. Folglich ist Krishnas Liebesaustausch mit den Gopis die höchste Vollkommenheit der Liebe zu Gott. Erläuterung: Krishna und seine Geweihten haben in der ehrlichen Liebe zu Gott in vollkommener Weise vertrauten Umgang. In anderen Rasas genießen der Herr und die Gottgeweihten die transzendentale Glückseligkeit nicht in so vollendender Form. Der nächste Vers aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10.33.6 wird diesen Vers verdeutlichen. Vers 95. Obwohl der Sohn Devakis, die höchste Persönlichkeit Gottes, ebenfalls das Behältnis aller Arten von Schönheit ist, wird er, wenn er mit den Gopis zusammen ist, trotzdem noch schöner, denn dann gleicht er einem Marakata-Juwel, das von Gold und anderen Edelsteinen umringt ist. Vers 96. Sri Chaitanya Mahaprabhu antwortete: Das ist gewiss die Grenze der Vollkommenheit. Doch bitte sei mir barmherzig und sprich weiter, wenn es mehr gibt. Vers 97. Rai Ramananda erwiderte: Bis zu diesem Tage kannte ich niemand in der materiellen Welt, der über diesen vollkommenen Stufe hingebungsvollen Dienstes hinaus Fragen stellen konnte. Vers 98. Unter den Liebesangelegenheiten der Gopis, fuhr Ramananda Rai fort, ist die Liebe Srimati Radharanis zu Krishna die höchste. Ja, die Herrlichkeit Srimati Radharanis wird in allen offenbarten Schriften hoch gepriesen. Vers 99. Ebenso wie Srimati Radharani Sri Krishna überaus lieb ist, so ist ihm auch ihr Badeplatz, der als Radha Kund bekannt ist, sehr lieb. Unter allen Gopis ist Srimati Radharani die höchste und ist Sri Krishna sehr lieb. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Padma Purana und ist auch im Lago Bhagavatamrita in Klammer 2.45 von Srila Rupa Goswami zu finden. Er erscheint auch im vierten Kapitel des Adi Lila als Vers 215 und dann noch einmal im 18. Kapitel des Matya Lila als Vers 8. Vers 100. Als die Gopis sich zu unterhalten begannen, sagten sie: Liebe Freundinnen, die Gopi, die von Krishna an einen einsamen Ort gebracht worden ist, muss den Herrn mehr als jede andere verehrt haben. Erläuterung: Der Name Radha ist aus diesem Vers in Klammer Srimad Bhagavatam 10.30.28 von dem Wort Anya Radihi Taha abgeleitet, was von ihr wird der Herr verehrt bedeutet. Manchmal fällt es den Kritikern des Srimad Bhagavatam schwer, Radharanis heiligen Namen zu finden, doch das Geheimnis ist hier in dem Wort Araditaha enthüllt, von dem das Wort Radha stammt. Natürlich wird der Name Radharani direkt in anderen Puranas erwähnt. Die Art, wie diese Gopis Krishna verehrt, ist die höchste, und daher lautet ihr Name Radha oder die höchste Verehrerin. Vers 101. Sri Chaitanya Mahaprabhu sagte: Bitte sprich weiter. Ich bin sehr glücklich, dich zu hören, weil ein Fluss noch nie dagewesenen Nektars aus deinem Mund strömt. Vers 102. Während des Rasa-Tanzes tauschte Sri Krishna mit Srimati Radharani keine liebevollen Gefühle aus, weil die anderen Gopis anwesend waren. Aufgrund der Abhängigkeit von anderen manifestierte sich die Stärke der Liebe zwischen Radha und Krishna nicht. Folglich nahm er sie mit sich fort. Erläuterung: Aus Furcht vor anderen Gopis brachte Sri Krishna Srimati Radharani an einen abgelegenen Ort. In diesem Zusammenhang wird der Vers Kapsarir Api in Klammer der folgende Vers 106 aus der Gita Govinda Jayadeva Goswamis zitiert. Vers 103. Wenn Sri Krishna die Gemeinschaft der anderen Gopis um Srimati Radharanis Willen aufgab, können wir verstehen, dass Sri Krishna zu ihr starke Zuneigung empfindet. Vers 104. Ramananda Rai fuhr fort: Höre der Herr bitte von mir über die Herrlichkeit der Liebe Srimati Radharanis. Sie ist mit nichts in den drei Welten zu vergleichen. Vers 105. Als Srimati Radharani bemerkte, dass sie genauso behandelt wurde wie alle anderen Gopis, zeigte sie ihr listenreiches Verhalten und verließ den Kreis des Rasa-Tanzes. Als Krishna Srimati Radharani vermisste, wurde er sehr unglücklich und begann zu klagen und durch den Wald zu wandern, um nach ihr zu suchen. Vers 106. Sri Krishna, der Feind Kamsas, nahm Srimati Radharani in sein Herz auf, da er mit ihr zu tanzen wünschte. So verließ er den Ort des Rasa-Tanzes und die Gemeinschaft aller anderen schönen Mädchen von Raj. Vers 107. Durch den Pfeil des Liebesgottes verwundert und unglücklich, da er sein falsches Verhalten Radharani gegenüber bereute, begann Madhava Sri Krishna an den Ufern der Yamuna nach Srimati Radharani zu suchen. Als er sie nicht finden konnte, ging er in die Büsche von Vrindavan und begann zu klagen. Erläuterung: Diese beiden Verse stammen aus der Gita Govinda in Klammer 3.1-2. die von Jayadev Goswami geschrieben wurde. Vers 108. Indem man einfach diese beiden Verse betrachtet, kann man verstehen, wie viel Nektar es in solchen Beziehungen gibt. Es ist genauso, als lege man einen Vorrat an Nektar frei. Vers 109. Obwohl Krishna während des Rasa-Tanzes inmitten Hunderttausender von Gopis tanzte, hielt er sich immer in einer seiner transzendentalen Formen an der Seite Srimati Radharanis. Vers 110. Sri Krishna ist in seinen allgemeinen Beziehungen jedem gleichgesinnt, doch aufgrund der in Widerspruch stehenden ekstatischen Liebe Srimati Radharanis gab es entgegengesetzte Elemente. Vers 111. Der Ablauf von Liebesangelegenheiten zwischen jungen Paaren gleicht der Bewegung einer Schlange. Aus diesem Grunde entsteht zwischen jungen Paaren zwei Arten von Zorn: Zorn mit Ursache und Zorn ohne Ursache. Erläuterung: Während des Rasa-Tanzes befand sich eine Form Krishnas zwischen jeweils zwei Gopis. Jedoch war an Srimati Radharanis Seite nur ein Krishna. Obwohl dies der Fall war, zeigte sich Srimati Radharani mit Krishnas Verhalten nicht einverstanden. Dieser Vers stammt aus dem Ujjwala Nilamani in Klammer Sringada Beda Katana 102 von Srila Rupa Goswami. Vers 112. Als Radharani aus Zorn und Empörung den Rasatanz verließ, wurde Sri Krishna, als er sie nicht mehr sah, sehr besorgt. Vers 113. Sri Krishnas Wunsch im Rasa-Lila-Kreis ist in vollkommener Weise vollständig, doch Srimati Radharani ist das verbindende Glied in diesen Wunsch. Vers 114. Der Rasa-Tanz leuchtet ohne Srimati Radharani nicht im Herzen Krishnas. Deshalb verließ er den Kreis des Rasa-Tanzes ebenfalls und ging hinaus, um nach ihr zu suchen. Vers 115. Als Krishna fortging, um nach Srimati Radharani zu suchen, wanderte er hierhin und dorthin. Als er sie jedoch nicht finden konnte, wurde er durch den Pfeil des Liebesgottes verwundert und begann zu klagen. Vers 116. Da Krishnas lustvolle Wünsche nicht einmal inmitten Hunderttausender von Gopis befriedigt waren und er daher nach Srimati Radharani suchte, konnten wir uns leicht vorstellen, wie transzendental qualifiziert sie ist. Vers 117. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu dies gehört hatte, sagte er zu Ramananda Rai: Das, um dessen Willen ich zu dir gekommen bin, ist jetzt ein Gegenstand der Wahrheit in meinem Wissen geworden. Vers 118. Jetzt habe ich das erhabene Ziel des Lebens und den Vorgang, es zu erreichen, verstanden. Trotzdem denke ich, dass es noch etwas mehr gibt, und mein Geist wünscht sich, es zu haben. Vers 119. Erkläre gütigerweise die transzendentalen Merkmale Krishnas und Srimati Radharanis. Erkläre auch die Wahrheit transzendentalen Wohlgeschmackes und die transzendentale Form der Liebe zu Gott. Vers 120. Erkläre mir gütigerweise alle diese Wahrheiten. Außer dir kann niemand sie verkünden. Vers 121. Sri Ramananda Rai antwortete: Ich weiß davon gar nichts. Ich gebe nur das von mir, was du mich sprechen lässt. Vers 122. Ich wiederhole nur wie ein Papagei die Unterweisungen, die du mir gegeben hast. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes selbst. Wer kann deine schauspielerischen Vorstellungen verstehen? Vers 123. Du inspirierst mich im Herzen und lässt mich mit der Zunge sprechen. Ich weiß nicht, ob ich gut oder schlecht spreche. Vers 124. Sri Chaitanya Mahaprabhu sprach: Ich bin ein Mayavadi im Lebensstand der Entsagung, und ich weiß nicht einmal, was transzendentaler, liebevoller Dienst für den Herrn ist. Ich treibe nur im Meer der Mayavad-Philosophie. Vers 125. Dank der Gemeinschaft Sarvabhauma Bhatt Acharyas ist mein Geist erleuchtet worden. Deshalb habe ich Sarvabhauma Bhatt Acharya über die Wahrheiten des transzendentalen, liebevollen Dienstes für Krishna befragt. Vers 126. Sarvabhauma Bhatt Acharya sagte zu mir: Ich weiß eigentlich nichts von den Erzählungen über Sri Krishna. Sie sind alle nur Ramananda Rai bekannt, aber er ist jetzt nicht hier. Vers 127. Sri Chaitanya Mahaprabhu fuhr fort: Nachdem ich von deiner Herrlichkeit gehört habe, bin ich hierher gekommen. Du jedoch achtest mich als einen Sannyasi, jemand im Lebensstand der Entsagung, und du lobpreist mich daher. Erläuterung: Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erklärt, dass ein weltlicher Mensch, der durch materiellen Reichtümer wohlhabend geworden ist, immer daran denken sollte, dass die transzendentalen Reichtümer der fortgeschrittenen Gottgeweihten weitaus wichtiger sind als die materialistischen Reichtümer eines Menschen wie er selbst. Ein materialistischer Mensch mit materiellen Reichtümern sollte in der Gegenwart eines transzendentalen Gottgeweihten nicht übermäßig stolz oder eingebildet sein. Wenn jemand einen transzendentalen Gottgeweihten aufsucht und dabei seine Abstammung, seinen Reichtum, seine Bildung und seine Schönheit zur Schau stellt, da die alle materiell sind und dem fortgeschrittenen Geweihten des Herrn keine Achtung erweist, mag der Vaishnava-Geweihte solch einen auf materiellen Dinge eingebildeten Menschen formal Achtung erweisen. Doch wird er ihm kein transzendentales Wissen vermitteln. Ja, der Gottgeweihte betrachtet ihn als einen Nicht-Brahmana oder Shudra. Solch ein eingebildeter Mensch kann die Wissenschaft von Krishna nicht verstehen. Ein stolzer Mensch wird im transzendentalen Leben betrogen, und obwohl er eine menschliche Form erlangt hat, wird er wieder in höllische Bedingungen hinabgleiten. Durch sein persönliches Beispiel erklärt Sri Chaitanya Mahaprabhu, wie man in der Gegenwart eines Vaishnava unterwürfig und demütig sein soll, auch wenn man auf einer hohen materiellen Ebene stehen mag. So lautet die Lehre Sri Chaitanya Mahaprabhus, des Acharya der ganzen Welt, des höchsten spirituellen Meisters und Lehrers. Vers 128. Ob man ein Brahmana, ein Sannyasi oder ein Shudra ist, ganz gleich, was man ist, man kann ein spiritueller Meister werden, wenn man die Wissenschaft von Krishna kennt. Erläuterung: Dieser Vers ist für die Bewegung für Krishna-Bewusstsein sehr wichtig. In seinen Amrita Pravaha Bhasya erklärt Srila Bhaktivinoda Thakur, dass man nicht denken soll, weil Sri Chaitanya Mahaprabhu als Brahmana geboren wurde und im höchsten spirituellen Stand als Sannyasi lebte, sei es für ihn unangemessen gewesen, von Srila Ramananda Rai Unterweisungen zu empfangen, da dieser zur Shudra-Kaste gehörte. Um diese Angelegenheit zu klären, teilte Sri Chaitanya Mahaprabhu Ramananda Rai mit, dass Wissen von Krishna-Bewusstsein wichtiger ist als die Kaste. In der Einrichtung des Varan Ashram Dharma gibt es verschiedene Pflichten für Brahmanas, Kshatriyas und Shudras. Im Grunde sollte der Brahmana der spirituelle Meister aller anderen Varnas oder Unterteilungen sein. Doch was Krishna-Bewusstsein betrifft, so ist jeder imstande, spiritueller Meister zu werden, weil sich Wissen im Krishna-Bewusstsein auf der Stufe der spirituellen Seele befindet. Um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, braucht man nur die Wissenschaft von der spirituellen Seele zu kennen. Es ist gleichgültig, ob man ein Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Sannyasi, Grihastha oder was auch immer ist. Wenn man nur diese Wissenschaft versteht, kann man ein spiritueller Meister werden. Es heißt im Hari Bhakti Vilas, dass man von einem Menschen, der nicht dem brahmanischen Stand angehört, keine Einweihung annehmen soll. Wenn eine geeignete Persönlichkeit, die dem brahmanischen Stand angehört, zugegen ist. Diese Unterweisung ist für diejenigen bestimmt, die zu sehr von der weltlichen Gesellschaftsordnung abhängig sind und eignet sich für diejenigen, die im weltlichen Leben bleiben wollen. Wenn man die Wahrheit über Krishna-Bewusstsein versteht und den ernsthaften Wunsch hat, transzendentales Wissen zu erlangen und sein Leben zu vervollkommnen, kann man einen spirituellen Meister aus jeder Gesellschaftsschicht annehmen. Vorausgesetzt, der spirituelle Meister ist mit der Wissenschaft von Krishna voll vertraut. Auch Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, dass jemand, der mit der Wissenschaft von Krishna vertraut ist, ein spiritueller Meister als Vartma, Pradarshaka Guru, Diksha Guru oder Shiksha Guru werden kann, auch wenn er nach gesellschaftlichen Maßstäben als Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Vanaprastha, Grihastha oder Sannyasi anzusehen ist. Jemand, der die erste Ankunft über spirituelles Leben gibt, wird Vartma, Pradarshaka Guru oder spiritueller Meister genannt. Der spirituelle Meister, der nach den Vorschriften der Shastras einweiht, wird Diksha Guru genannt, und der spirituelle Meister, der Unterweisungen zur Erhebung gibt, wird Shiksha Guru genannt. Im Grunde richten sich die Qualifikationen eines spirituellen Meisters nach seinem Wissen von der Wissenschaft von Krishna. Es ist unerheblich, ob er ein Brahmana, Kshatriya, Sannyasi oder Shudra ist. Diese Unterweisung Sri Chaitanya Mahaprabhus wendet sich in keiner Weise gegen die Unterweisungen der Shastras. Im Padma Purana heißt es: Jemand, der im spirituellen Wissen von Krishna tatsächlich fortgeschritten ist, ist niemals ein Shudra, obwohl er in einer Shudra-Familie geboren sein mag. Ein Vipra oder Brahmana jedoch, der in den sechs brahmanischen Tätigkeiten, in Klammer Patana,